Liebe Gemeinde, vor einigen Tagen traf ich einen Christen aus Israel. Er ist gebürtiger Jude und er ist zu der Überzeugung gekommen, der Jude Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist der Messias. Er ist der Retter der Welt, für alle Welt. Und heute leitet dieser jüdische Christ eine Gemeinde in Israel und er sieht es als seine Aufgabe an, noch viele jüdische Zeitgenossen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Und zu dem Zweck startete er vor einiger Zeit eine große Plakatkampagne. Die Aufschrift der Plakate lautete etwa so, in großen Lettern, Jesaja 53. Über welche Person spricht dieser Text? Ein großes Plakat an vielen Stellen in Israel, Jesaja 53. Über welche Person spricht dieser Text? Und Sie haben genau diesen Text, Jesaja 53, jetzt vor sich. Frau Trunk hat ihn uns abgedruckt auf dem Gottesdienstzettel, sodass wir ihn gut verfolgen können. Er ist dort nach der Luther-Übersetzung von 1984, nach der Version. Und wir werden immer auch nochmal andere Übersetzungen mit hinzuziehen. Wie brisant diese Kampagne war, zeigt eine andere Beobachtung. Das berichtete mir ein Kollege, der regelmäßig in Israel unterwegs ist, und das ist eigentlich auch so bekannt. Dieser Text, Jesaja 53, wird in den Synagogen Israels konsequent nicht vorgelesen. Das ist ein Tabu, dieser Text, Jesaja 53. Obwohl er ein normaler Bestandteil der hebräischen Bibel ist. Obwohl sein Verfasser Jesaja zu den bedeutendsten Propheten Israels gezählt wird. Obwohl Jesaja 53 ein Kernkapitel des ganzen Buches Jesaja ist, wird es nicht vorgelesen in der Synagoge. Warum? Dieser Frage wollen wir heute Morgen nachgehen. Und wir wollen nicht nur fragen, über wen wird hier gesprochen? Das natürlich in erster Linie. Aber wir wollen auch die andere Frage mitlaufen lassen. Wer spricht hier? Wer ist das Wir, das sich ab Kapitel 53 zu Wort meldet. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss vor ihm auf wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wer ist das Wir? Und was haben wir hier mit dem Wir von Jesaja 53 zu tun? Das alles wollen wir versuchen, heute Morgen zu klären. Um das Wunder dieser Verse zu verstehen, müssen wir uns zunächst mal klar machen, dass sie mehr als 700 Jahre vor Christus geschrieben wurden. Wenn man diese Verse liest, kann man sich das kaum vorstellen, aber das dürfen wir nie vergessen, den ganzen Morgen über. Diese Verse wurden mehr als 700 Jahre vor der Geburt Christi aufgeschrieben. Und als Jesaja entstand, das Buch Jesaja, da entstand eine Bibel im Kleinen. Das ist eine hochinteressante Beobachtung, wie die Bibel aus 66 Büchern besteht. So besteht das Buch Jesaja aus 66 Kapiteln. Und wie man die Bibel in 39 zu 27 Bücher aufteilen kann, nämlich 39 Bücher Altes Testament, 27 Bücher Neues Testament. So kann man auch Jesaja in 39 zu 27 Kapitel aufteilen. 39 Kapitel Gericht und dann ab Kapitel 40 27 Kapitel Evangelium, Rettungsbotschaft. Eine interessante Parallele. Und wenn wir dann diese 27 Kapitel Rettungsbotschaft uns vornehmen, dann sehen wir, dass genau in der Mitte dieser 27 Kapitel unser Jesaja 53 steht. 13 Kapitel davor, von 40 bis 52. 13 Kapitel danach, von 54 bis Jesaja 66. Und genau in der Mitte steht Jesaja 53. Das ist zunächst mal eine formale Beobachtung. Aber offensichtlich hat der Heilige Geist dieses Buch in einer auffälligen Weise strukturiert. Und dabei unsere ganze Aufmerksamkeit auf Jesaja 53 gerichtet, das dort in der Mitte steht. Das Herzstück. Und im Herzen von Jesaja steht die Frage des Karfreitags. Wie kann ein heiliger Gott gerecht sein? Wie kann ein heiliger, ewiger, sündloser Gott gerecht sein und uns dennoch vergeben? Und uns dennoch gnädig sein? Und uns dennoch unsere Schuld nicht anrechnen? Jesaja 53 ist das letzte von vier Liedern über den sogenannten Gottesknecht, der hier besungen wird. Jesaja 42, das erste Lied über den Gottesknecht. Jesaja 49, das zweite. Jesaja 50, das dritte. Und Jesaja 53, dann das vierte. Das ist der Höhepunkt. Der Höhepunkt der Gottesknechtslieder. Und es ist völlig unmöglich, in einer einzigen Predigt das alles auszuschöpfen. Also ich bitte Sie da wirklich um Verzeihung. Das ist absolut nicht möglich. Aber ich möchte einfach heute Morgen versuchen, ein wenig von dem weiterzugeben, was wir in diesen Versen entdecken können, und sie dadurch gewissermaßen auf die Spur setzen und motivieren, selber weiter zu forschen in diesem außergewöhnlichen Kapitel. Die Bibel ist voll mit außergewöhnlichen Kapiteln, aber Jesaja 53 hat nochmal gerade für unseren Tag heute etwas ganz Besonderes. Und wir sehen, bevor es richtig beginnt, und das können Sie auch an der Aufteilung hier auf Ihrem Gottesdienstzettel erkennen, stellt Gott diesem Lied so etwas wie einen Prolog voran, wie ein Vorwort. Das sind die Verse 13 bis 15 des vorangehenden Kapitels Jesaja 52, 13 bis 15. Und die wollen wir zunächst lesen. In diesem Vorwort redet Gott selbst. Hier redet noch nicht das Wir, sondern hier redet Gott selbst. Und er sagt Folgendes: Siehe, meinem Knecht, also das ist der Gottesknecht, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, man kann hier auch übersetzen, in Erstaunen versetzen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Das ist Vorwort. Diese Person, macht Gott klar, ist einzigartig. Hier prallen massive Gegensätze aufeinander in dieser Person. Vers 13 macht deutlich, dieser Gottesknecht ist in einer Weise erhöht, wie es höher gar nicht geht. Das kann man nicht mehr steigern. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Schlachter macht deutlich, da sind eigentlich drei Satzglieder. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Das ist eigentlich eine dreifache Bezeichnung dessen. Und damit leuchtet schon hervor, weil so etwas an anderen Stellen der Bibel nur über Gott gesagt wird und niemals über einen sterblichen Menschen. Dieser Gottesknecht kommt direkt von Gott. In diesem Gottesknecht kommt Gott, der ist göttlicher Natur. Und in Kapitel 53, Vers 1 wird ja dann er auch gleichgesetzt werden mit dem Arm des Herrn. In diesem Gottesknecht greift Gottes eigener Arm hinein in unsere Welt und in unser Leben. Und Gott gibt diesem Gottesknecht eine große Autorität. Er sagt, meinem Knecht wird es gelingen. Menge übersetzt: Mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich durchsetzen. Er wird zum Ziel kommen. Das ist die Autorität, die Gott ihm gibt. Er wird Gottes Plan zum Erfolg führen. Und umso verstörender ist dann, was in Vers 14 steht. Wie viele sich über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen, man kann auch sagen sein Angesicht, hässlicher als das der Menschenkinder. Das ist diese überraschende Demütigung, die dem Gottesknecht widerfährt. Diese Person wird in einer Weise entstellt werden und zerstört werden, und zwar an Körper und Gesicht, dass viele Menschen sich mit Entsetzen von ihm abwenden werden, weil sie es nicht mehr ertragen. Das Wort Entsetzen im Hebräischen ist ein ganz starkes hebräisches Verb. Das bedeutet so viel wie, sie werden geschockt sein, sie werden erschüttert sein. Sie werden sich entsetzt abwenden von ihm. Aber, und dann der nächste Umschwung, mindestens so groß wie das Entsetzen über seine Erniedrigung, wird das Erstaunen über seine Macht sein. Was sind das für Gegensätze hier? Vers 15. So wird er viele Heiden besprengen, oder auch, man kann auch übersetzen, in Erstaunen versetzen, dass auch Könige werden ihren Mund nicht vor ihm zuhalten. Also Es gibt zwei Möglichkeiten, in Erstaunen versetzen. Sie werden geschockt sein von seiner Macht, von seiner Durchsetzungsstärke, von dem, was er in der Geschichte tun wird. Und der Ausdruck besprengen kann meinen, er wird einen priesterlichen Dienst an ihnen tun, wie der Priester die Leute besprengt. Er wird sie reinigen, er wird ihnen ihre Sünden vergeben. Es kann also beides hier mitschwingen, das Besprengen, der priesterliche Dienst, der Reinigung und Sündenvergebung und dass er die in Erstaunen versetzen wird aufgrund seiner Macht. In jedem Falle werden selbst die Könige vor ihm voller Staunen den Mund verschließen. Sie werden ihre Machtlosigkeit und ihre Ratlosigkeit diesem Gottesknecht gegenüber irgendwann irgendwie erkennen müssen. Das ist also Gottes Prolog über seinen Knecht. Was für eine extreme Person ist das? Wir werden jetzt gewissermaßen vorbereitet auf das, was dann in Jesaja 53 kommt. Eine einzigartige Hoheit umgibt ihn, Vers 13. Eine abgrundtiefe, erschütternde Niedrigkeit kennzeichnet ihn, Vers 14. Und eine unwiderstehliche Wirkung, wird seinen Weg begleiten. Und das drängt natürlich jeden, der das hört und der das liest, zu der Frage, über wen wird hier gesprochen? Sag uns das genauer. Wir wollen es genauer wissen. Wir wollen es genauer verstehen. Und darauf antworten dann die nächsten Verse mit einer berührenden Leidensgeschichte, die mehr als 700 Jahre vor Christus erzählt wird. Es gibt wieder einen dramatischen Umschwung von der Macht, 52,15, zu dieser Ohnmacht in 53,1. Und wir werden hier vier Kennzeichen dieses berührenden Leidens entdecken. Und das erste Kennzeichen, was wir hier finden, dieses Leiden ist erstens ein verachtetes Leiden. Und das sind die Verse 1 bis 3. Aber am besten übersetzen wir, wer hat geglaubt? Wer hat geglaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, und das kennen wir schon aus Vers 14, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ein verachtetes Leiden. Es ist erschütternd. Es ist ein unendlich trauriger Ton, der sich durch dieses Bekenntnis hindurchzieht. Wir haben ihn nicht erkannt. Wir haben ihn verachtet. Wir haben es völlig missverstanden, was er tat und warum er kam. Er wurde uns verkündet, Vers 1. Ja, aber wir haben es nicht geglaubt. Es war sogar der Arm des Herrn, also Gott selbst, der hier gewirkt hat, der eingegriffen hat. Und trotzdem sind unsere Augen verschlossen geblieben. Warum nur? Wem ist er offenbart worden? Und die Antwort muss eigentlich heißen, kaum einem. Kaum einer von uns hat ihn erkannt. Und von denen, die dieses Lied singen, gar keiner. Lange war er ersehnt worden, der Arm Gottes. Voller Hoffnung wurde gewartet auf den Arm Gottes, dass er endlich eingreifen möge. Das können Sie in Jesaja 52, Vers 8 und 10 sehen. Und jetzt ist der Arm Gottes persönlich da. Er ist wirklich selbst gekommen, dieser Arm Gottes. Aber warum haben wir ihn nicht erkannt? Er wurde uns doch verkündet. Warum haben wir ihn nicht erkannt? Und dann bietet Vers 2 den Versuch einer Erklärung. Weil er so unauffällig war. Er schoss vor ihm auf wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er kam nicht aus einer noblen Familie. Seine Herkunft schien einfach zu natürlich. Äußerlich hat er uns nicht beeindruckt. Er ist nicht mit Pferd und Wagen gekommen, sondern auf einem Esel. Er ist aufgewachsen in einer Zimmermannswerkstatt. Er war nicht der erhoffte Volkstribun, der die Römer mit Karacho aus dem Land jagte. Und das soll ein König sein, haben wir ihn gefragt? Er hatte keinen Hofstaat, er hatte keine Entourage, die ihm den roten Teppich ausrollte und ihm jeden seiner Wünsche von den Augen ablas. Natürlich, letzten Sonntag haben wir gesehen, wer genau hinschaute, wie Nikodemus, der konnte auch etwas anderes entdecken. Nikodemus hat auch die Macht an Jesus erkannt. Nikodemus hat das Besondere an Jesus erkannt. Nikodemus hatte begriffen, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Johannes 3, Vers 2, auch das hätte man sehen können an Jesus. Auch das war für alle vor Augen. Sie konnten mit den Leuten sprechen, die er geheilt hatte. Sie waren selber geheilt worden. So unendlich viele waren selber geheilt worden. Man hätte es sehen können, das ist Gottes Arm. Aber offensichtlich gelang es der Propaganda, diese Wunder zu verdächtigen, diese Wunder kleinzureden. Diese Wunder, die Jesus so übermächtig tat, auch wieder aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Diese Wunder sogar dem Teufel zuzuschreiben. Und als das Volk dann erstmal aufgehetzt war und als das Volk dann erstmal lärmend zum Galgenberg zog, da waren die Wunder fast schon vergessen. Wer erinnerte sich noch daran? Oder sie wurden sogar noch als Pfeile gegen Jesus geschnitzt. Anderen hat er geholfen. Jetzt kann er sich nicht mal selbst vom Kreuz befreien. Also die Wunder, die Jesus getan hatte, das Gute, was er getan hatte, wurde noch gegen ihn selbst verwendet. Wir haben ihn verachtet. Wir haben ihn nicht erkannt. Anderen hat er geholfen, soll er sich doch selbst helfen. Und wo kein Glaube entsteht, da bleibt am Ende nur noch Verachtung übrig. Verachtung für diesen überflüssigen Opfergang. Verachtung für diese Schwäche. Verachtung für dieses hässliche, unwürdige. Vers 3. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Man sagt, das können wir nicht mehr mit ansehen, das können wir uns nicht zumuten. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ein verachtetes Leiden. Wer am Kreuzigungstag nach dem ersten Augenschein ging, der sah nur einen gedemütigten Angeklagten, einen gefolterten Angeklagten. Einen wehrlosen Angeklagten. Natürlich, wer näher dran war, der hätte auch über Jesu Souveränität staunen können. Das wird auch deutlich in den biblischen Berichten. Wie Jesus noch seinen Häschern gegenüber voller Würde und Geduld und Souveränität und Sicherheit auftrat. Natürlich, wer sich seine eigenen Gedanken machte, der hätte auch über die katastrophischen Begleiterscheinungen der Kreuzigung staunen können. Über das Erdbeben, über die Sonnenfinsternis. Das war doch nicht alltäglich. Das deutete doch schon auf einen ganz besonderen Tod hin. Das ist doch auch bezeugt. Das hätte man auch sehen können. Das hätte einem auch zu denken geben müssen. Daran hätte man auch etwas ahnen können, dass hier Gott in besonderer Weise eingreift. Und der Hauptmann etwa unter dem Kreuz, der hat ja gesagt, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Der hat ja etwas kapiert. Aber die meisten haben es nicht kapiert. Und so blieb dieses Leiden ein vom Volk verachtetes Leiden, in dem die meisten keinen Sinn erkennen konnten. Keinen Sinn. Und über dem sterbenden König am Kreuz ergoss sich der Spott seines Volkes. Sie haben ihm die Dornenkrone aufgesetzt, sie haben ihm den Spottmantel angezogen. Sie haben alles getan, um ihn fertig zu machen, um ihn zu verhöhnen, um sich über ihn lustig zu machen, um ihn zu erniedrigen. Das sagen hier voller Schrecken im Rückblick diese drei Verse. Die Führer wollten ihn schon lange umbringen und das Volk hat schließlich mitgemacht. Und darum, Vers 3, haben wir ihn für nichts geachtet. Aber jetzt merken die Sprecher dieser Verse, welchem grauenvollen Irrtum sie aufgesessen waren. Und das ist der zweite Punkt. Dieses verachtete Leiden war ein stellvertretendes Leiden. Das sind die Verse 4 bis 6, die wir jetzt lesen wollen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geschlagen und von Gott geplagt und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Und das Wort verwundet kann man wörtlich auch übersetzen mit durchbohrt. Er ist um unserer Sünde willen durch Missetat willen durchbohrt und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Also dieses verachtete Leiden war zweitens ein stellvertretendes Leiden. Was für eine späte Erkenntnis. Jetzt, nachträglich, können sie den Arm Gottes darin erkennen. Und sie merken ihren Irrtum. Wir dachten, er wäre der Geschlagene. Vers 4 am Ende. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen wäre. Wir dachten, er wäre der Schuldige. Er würde gegen Gott stehen. Aber, und einige Rabbis haben das wirklich gedacht. Und einige derer, die ihn verfolgt und ans Kreuz gebracht haben, haben wirklich gedacht, er sei ein Gotteslästerer gewesen. Und jetzt erkennen sie, wir, die wir Gottes Ehre zu verteidigen vorgaben, wir waren das Problem. Er hat das alles für uns getan. Es war sein stellvertretendes Leiden für uns. Warum spricht Jesaja hier nicht nur von Schuld, sondern auch von Krankheit in Vers 4? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Nun, Krankheit und Tod sind ja die Folgen der Sünde. Also nicht jede einzelne Krankheit, die ich habe, ist eine Folge einer bestimmten Sünde, aber eine Folge dessen, dass ich ein Sünder bin. Weil wir Sünder sind, sind wir sterblich. Weil wir Sünder sind, werden wir krank. Das sagt die Bibel überdeutlich. Und deswegen ist die Krankheit eine Folge der Sünde. Und indem Jesus die Sünde, die Schuld der Sünde auf sich nimmt und ans Kreuz trägt und dafür büßt, trägt er auch die Ursache für alle Krankheit. Und außerdem kann man dieses Wort Krankheit, je nach Zusammenhang, auch mit Leid übersetzen. Das heißt, er trug auch unser Leid. Er nahm dein ganzes Leid auf sich. Deine ganze Erbärmlichkeit. Deine ganze Hilflosigkeit. Alles, was du angerichtet hast und was dir angetan wurde. Er trug das. Er nahm es auf sich. Und Vers 5 erklärt den Zusammenhang dann noch deutlicher. Das ist eigentlich der Kernvers. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wir sind das Problem. Unsere Missetat, das Wort meint unsere absichtliche Rebellion gegen Gott, dass wir uns weigern, Gott zu gehorchen, dass wir uns weigern, uns Gott zu unterwerfen, dass wir mit unserem Leben eine einzige Beleidigung des heiligen Gottes darstellen, mit unserer Ignoranz, mit unserer Selbstzufriedenheit, mit unserem Stolz, mit dem wir meinen, wir brauchten Gott nicht. Das steckt in diesem Wort drin. Dein Stolz, deine Rebellion gegen Gott, wir sind das Problem, ich bin das Problem, du bist das Problem. Unsere Missetat und unsere Sünde, der Begriff, der da steht, meint eigentlich unser verdorbenes Herz seit dem Sündenfall. Unsere verdorbene menschliche Natur, dass wir gar nicht anders mehr können, als gegen Gott zu sein. Dass wir gar nicht anders mehr können, als in die falsche Richtung zu gehen. Dass wir gar nicht mehr anders können, als den heiligen Gott zu unterschätzen und links liegen zu lassen und zu beleidigen. Und wenn Gott gerecht und heilig bleiben will, dann haben wir dafür Strafe verdient. Gott kann Sünde nicht einfach stehen lassen. Aber dieses Leiden ist ein stellvertretendes Leiden und es wird ganz konkret und ganz präzise gesagt, er macht das für uns, er trägt das für uns. Er wird für uns durchbohrt. Was haben sie ihn durchbohrt? Mit den Nägeln auf dem Hügel Golgatha. Er wird für uns zerschlagen und durchbohrt. In der englischen Übersetzung steht da das Wort pierced. Er wird gewissermaßen durchnagelt für uns. Wir haben die Strafe verdient. Er trägt sie für uns. Und was schenkt er uns dafür? Frieden. Frieden mit Gott. Die Strafe liegt auf ihm und wir gehen frei aus. Du darfst Frieden mit Gott haben, wenn du das annimmst, was Jesus hier getan hat. Du darfst Gott zum Vater bekommen. Du darfst ein versöhntes, getröstetes Gewissen haben. Du darfst wissen, dass alles, was dir deine Nächte manchmal zerstört und was dein Gewissen unruhig macht und was dich umtreibt und nicht zur Ruhe kommen lässt, dass er es dir vergeben will, dass er es dir abnehmen will und dass du diesen menschlich unbeschreiblichen Frieden mit Gott haben darfst, dass du wissen darfst, der heilige Gott ist mein Vater und er hat mich lieb und er beschützt mein Leben und er hat mir alle meine Schuld vergeben und es ist alles gut. Und wenn ich morgen sterbe, dann werde ich hineinsterben in seine Arme. Und es erwartet mich kein Gericht und keine Verdammnis, weil er damals diesen Weg gegangen ist. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Geheilt in unserem zerstörten Verhältnis zu Gott. Ist das nicht großartig? Und Paulus wird das später jubelnd beschreiben im Römerbrief. Er wird in Römer 5 dann diese berühmten Worte sagen, da wir nun aus Glauben gerecht gesprochen sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. weil er das getan hat, weil er die Strafe getragen hat. Er hat es für uns gemacht, Frieden mit Gott. Und was Jesaja hier über Lösung schreibt, das liest sich so, als ob es direkt vom Schreibtisch des Paulus käme. Das heißt, oft hat er ja gar nicht am Schreibtisch geschrieben, sondern im Gefängnis. Aber als ob es direkt aus der Feder des Paulus käme, so liest sich das, was hier in Jesaja 53, 700 Jahre vor Christus steht. Und je nach Bibelübersetzung werden Sie viele Querverweise dort stehen haben, wenn Sie das Kleingedruckt in Ihrer Bibel mal lesen. Ganz viele neutestamentliche Stellen, die alle deutlich machen, ja, das hatte Jesaja schon hier gesagt. Suchen Sie mal nach den neutestamentlichen Stellen in Ihrem Jesaja-Text. Dann werden Sie, wenn Sie eine gute Bibel haben, viele, viele Stellen finden, die das verdeutlichen. Und wissen Sie, man hat diese Verse auch mit einem sehr interessanten Titel versehen. Man hat das genannt, die Folterkammer der Rabbis. Jesaja 53 wird genannt, die Folterkammer der Rabbis. Weil die Rabbis diejenigen sind, die als Gruppe Jesus ablehnen, die Jesus für einen Betrüger halten, für einen Gotteslästerer halten. Und dieses Kapitel 53 macht so unübersehbar deutlich, wie Jesus all das erfüllt hat, was Jesaja 53 schreibt. Und ich denke, jetzt können wir verstehen, warum in den Synagogen Jesaja 53 nicht gelesen werden darf. Warum das viele Rabbis einfach nicht aushalten. Weil diese Verse so präzise für uns beschreiben, was Jesus getan hat. Weil diese Verse so präzise vorwegnehmen, was die Apostel dann über das Kreuz Jesu predigen. Darum haben viele Rabbis das kaum ertragen. Und es gibt ein interessantes Heft, da erzählen frühere Rabbiner, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das Heft werden einige von Ihnen vielleicht kennen. Es heißt, die Weisheit ruft. Und ganz viele Rabbiner berichten, dass Jesaja 53 für sie ein entscheidender Türöffner zum Evangelium von Jesus war. Das ist mir jetzt, wo ich extra im Hinblick auf Jesaja 53 mir dieses Heft nochmal angeschaut habe, nochmal so besonders deutlich geworden. Zum Beispiel Rabbi Max Wertheimer schreibt, besonders beeindruckte mich das 53. Kapitel Jesajas. Und dann hat er es gelesen und es hat ihm geholfen, Jesus zu verstehen. Oder nehmen wir Rabbi Philips, der in Jesaja 53 einen ganz entscheidenden Anstoß bekam. Oder auch dieser Rabbiner Rudolf Gurland, der eigentlich Chaim Gurland hieß und schon als kleiner Junge von seinen Eltern auf eine Rabbinerkarriere vorbereitet wurde, früher an das Alte Testament herangeführt wurde. Er war der Sohn eines Rabbiners in Vilna, in Litauen. Und als kleiner Junge hat er mal ein biblisches Buch mit einem Bild des gekreuzigten Christus gesehen. Und das hatte ihn so beeindruckt, dass er das heimlich sich aufmalen wollte, dieses Bild, dass er es nicht vergisst. Er hat sich auf den Dachboden geschlichen, um das Bild zu malen und der Vater hat das entdeckt. Und er hat ihn schwer dafür bestraft und beschimpft und hat gesagt, es ist unmöglich. Du musst Rabbiner werden. Und dann hat er eine dreijährige Ausbildung zum Rabbiner durchlaufen, wurde als Rabbiner geweiht. Aber sein Gewissen kam irgendwie nicht zur Ruhe. Er hat schließlich das Amt des Rabbiners in Wilkomir in Litauen übernommen, aber länger als 2 Jahre ist er nicht in dem Amt geblieben. Er war nicht angepasst genug, nicht stromlinienförmig genug. Er bekam einfach keine Ruhe über die Frage, wer oder was ist die Wahrheit? Und wie kann ich Frieden mit Gott bekommen? Da hört er von einem Pfarrer Faltin, der in Kischinew mit vielen Juden zusammenkam. Er traf sich mit diesem Pfarrer und der sagte, können wir nicht einmal in der Woche zusammen in der hebräischen Bibel lesen? Können Sie mir nicht helfen, die hebräische Bibel zu verstehen und zu lesen? Und dann sind sie bei dieser gemeinsamen Lektüre natürlich irgendwann auch zum Propheten Jesaja gekommen. Und Chaim Gurland hat gesagt, bitte, ich will dieses Kapitel 53 nicht lesen. Lassen Sie uns das überspringen. Das steckte doch noch in ihm drin. Und dieser Pfarrer Faltin, der hatte Geduld, der hat gesagt, wissen Sie, ich werde Gott bitten, dass er Ihnen den Mut gibt, seine rettende Wahrheit doch noch zu erkennen. Und Jesaja 53 ging diesem Rudolf, der damals noch Chaim hieß, Gurland, nicht mehr aus dem Kopf. Und als der Pastor ihn dann wieder besuchte, sagte Gurland, nein, jetzt müssen wir doch Jesaja 53 übersetzen. Und dann haben sie es miteinander gelesen und der Pastor hat noch gesagt, lassen Sie uns erst das Evangelium lesen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und dann lesen wir Jesaja 53. Und so haben sie es gemacht, in dieser Reihenfolge. Und da hat sich ihm die Wahrheit richtig entblättert. Und er hat gesagt, dieses Kapitel ist ein vollkommenes Bild von dem, was Jesus erlitt. Und er wurde Christ. Er fand zu Jesus und er hat sich dann taufen lassen. Es gab viele, viele Widerstände. Die Juden in seinem Ort haben schwer dagegen protestiert. Und der Pastor hat gesagt, ich kann dich auch in einem internen Gottesdienst taufen lassen bei mir im Pfarrhaus. Aber Goland hat gesagt, nein, Christus ist ein mächtiger Retter. Er kann mich beschützen und ich bin auch bereit, für ihn zu leiden. Wir wollen die Taufe öffentlich machen. Und dann hat er sich öffentlich taufen lassen und vor der Taufe hat er eine kurze Ansprache gehalten und erzählt, wie er durch das Lesen von Jesaja 53 gewissermaßen himmlisches Licht empfangen hat und wie er zu Jesus gefunden hat und begriffen hat, er ist mein Erretter, er ist mein Erlöser. Das ist so deutlich hier beschrieben, das kann kein Zufall sein. Dieses verachtete Leiden war in Wahrheit ein stellvertretendes Leiden. Für mich, um meinetwillen. Und Vers 6 bekräftigt dann nochmal, warum das so nötig war. Das ist, heißt, wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Wir waren alle auf dem Irrweg. Und das ist ein besonderes Kennzeichen für die Sünde. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist die Essenz, das ist die Substanz, das ist der Kern unserer Sündhaftigkeit, dass wir unseren eigenen Weg gehen wollen. Wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht. Wir wollen nicht, dass Gott ist in unserem Leben. Unser Hauptproblem sind gar nicht die einzelnen Tatsünden, sondern unser Hauptproblem ist unsere innere Auflehnung gegen Gott. Ein jeder sah auf seinen Weg. Ich will meinen Weg, ich will mein Ding machen. Ich will selber bestimmen. Ich weiß gut genug, was richtig ist für mich. Wenn Gott mir dabei helfen will, soll er mir willkommen sein. Aber ich bin ich und ich gehe meinen Weg. Und da soll mir kein Jesus dazwischen reden. Das ist unsere Kernschuld. Aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Er hat deine Sünde und meine Sünde gepackt und er hat sie auf diesen gekreuzigten Gottesknecht draufgelegt und er hat unsere Sünde gewissermaßen aufgesogen, obwohl er persönlich ohne jede Sünde war. Und er hat sie ans Kreuz getragen und da wurde sie gerichtet. Und jetzt kann jeder, der zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich nehme das an, ich vertraue dir und ich möchte, dass auch meine Schuld mit dabei ist bei dem Päckchen, was du damals getragen hast. Ich glaube das, ich gebe das zu. Jeder, der das zugibt, der ist frei. Und so zieht sich diese große Wahrheit der Stellvertretung. Schauen Sie durch diesen ganzen Text hindurch. Das geht in Vers 5 los. Er wurde um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Vers 6, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das steht in Vers 8 am Ende. Er war für die Missetat meines Volkes geplagt. Also er, der eine für die vielen. Dann nochmal in Vers 10. Er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben. Und am Ende von Vers 11, er trägt ihre Sünden. Und nochmal in Vers 12, er hat sein Leben in den Tod gegeben und die Sünden der vielen getragen. Ja, das kann man nicht deutlicher sagen. Er hat stellvertretend für uns Gottes Gericht ertragen. Und dann schließlich enthüllt uns Jesaja noch eine weitere Seite dieses Leidens. Es war ein verachtetes Leiden, es war ein stellvertretendes Leiden. Und drittens, es war ein freiwilliges Leiden. Schauen Sie ab Vers 7. Als er gemartert war, dieser Gottesknecht, litt er doch willig. In der Mengeübersetzung heißt es sehr gut, er ergab sich willig da rein und tat seinen Mund nicht auf. Und nun kommt dieses Bild, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ein freiwilliges Leiden. Er ist, am besten übersetzt man das, durch Angst und Drangsal hinweggenommen. Also er ist durch dieses grauenvolle Gericht getötet worden. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Wer kann das verstehen? Wer kann das ausloten? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern. Wobei das Übeltäter am besten doch zu übersetzen ist mit bei Reichen. Eine gute Textfassung sagt auch bei Reichen. Und als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Dieses verachtete Leiden, dieses stellvertretende Leiden war ein freiwilliges Leiden. Und Gottes Offenbarung veranschaulicht diese Haltung an einem Tier, an einem Schaf. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal miterlebt haben, wie Schafe zur Schlachtbank geführt werden. Man sagt, was sind das für Schafe? Ne? Die lassen sich einfach dahin führen, die murren nicht, die knurren nicht, die wehren sich nicht. Und so ist der Gottesknecht gegangen. Als er gemartert ward, litt er doch willig. Er hätte sich wehren können, natürlich jederzeit. Er hätte entkommen können. Er hat gesagt, mein Vater könnte eine Legion von Engeln schicken und mich jederzeit hier raushauen. Aber er wusste, dass er diesen Weg für dich und für mich gehen müsste. Und das wird hier so überdeutlich gesagt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, dass das alles mit sich machen lässt. Der König der Welt, Gott von Ewigkeit, lässt sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen. Freiwillig. Es ist unfassbar, wissen Sie? Und der Unterschied ist, diese Tiere, die da zur Schlachtbank geführt werden, sind in der Regel ahnungslos. Aber Jesus wusste genau, was auf ihn zukommen würde. Das war noch viel schlimmer. Und obwohl er viel mehr wusste als das Lamm, das da ahnungslos zur Schlachtbank geführt wird, hat er trotzdem in voller Freiwilligkeit das auf sich genommen für uns. Und deswegen wird Johannes der Täufer, als Jesus seinen Dienst beginnt, auf Jesus hinweisen. Und was wird er sagen? Johannes 1, Vers 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt. Weil Johannes weiß, Jesus ist der Messias. Und weil Johannes Jesaja 53 kennt. Und weil er sagt, jetzt da kommt der, der all die Wunder tun wird. Das ist der, der kommt, um als Lamm zur Schlachtbank geführt zu werden und freiwillig für uns diese grauenvolle Strafe auf sich zu nehmen. Und Jesaja sagt nochmal, kein Mensch kann ermessen, wie schwer und wie tief dieses Leid existenziell für ihn wirklich war. Wer kann sein Geschick ermessen? Keiner! Was das für ihn bedeutete, in diesen Stunden vom Vater getrennt zu sein, die Sünde aller Menschen aller Zeiten auf sich zu haben. Keiner kann das ermessen. Bilden wir uns doch nicht ein, wir könnten ermessen, was Jesus da ausgehalten hat. Das können wir nicht, das wäre naiv. Wer kann sein Geschick ermessen? Keiner. Aber er hat es getan für uns, ein freiwilliges Leiden. Und dieser Vers 9 ist etwas schwierig zu übersetzen aus dem hebräischen Grundtext. Ich glaube, Menge hat es am besten getroffen. Ich lese Ihnen mal die Übersetzung von Menge vor. Menge hat es so übersetzt, man wies ihm sein Grab bei Übeltätern zu, aber bei einem Reichen ward es ihm schließlich zuteil, weil kein Unrecht an ihm gewesen war. So lässt sich wahrscheinlich der hebräische Text gut übersetzen. Also man hatte gedacht, ihn als Verbrecher natürlich zu verscharren, bei anderen Verbrechern auch. Aber schließlich ward ihm doch ein Grab bei einem Reichen zuteil, weil kein Unrecht an ihm gewesen war. Das heißt, schon im Tod macht Gott deutlich, dass er über die Würde seines Knechtes wacht. Schon im Tod macht Gott das deutlich. Und im Rückblick sind dann zwei Hinweise wichtig. Einmal wird hier in Vers 9 die Sündlosigkeit des Gottesknechtes betont, was man ja dann auch über Jesus gesagt hat. Er hat nie Unrecht getan, es ist kein Betrug aus dem Mund gekommen. Er ist sündlos, der Gottesknecht, der das auf sich nimmt. Ja, und Jesus wurde wirklich im Grab eines Reichen bestattet. Im Grab des Josef von Arimathea. Das war ein edler, nobler Ratsherr. Und wir wissen aus Matthäus 27, Vers 57, dass er reich war. Und er hat zusammen dann mit Nikodemus, der ihm mutig dabei half, Jesus in seinem eigenen Grab bestattet. Man gab ihm bei Reichen sein Grab. Und diese Verse 7 bis 9 zeigen, obwohl dieser Weg des stellvertretenden Leidens sehr, sehr schwer ist und mit unendlich viel Leid und Not versehen, bleibt Gott doch jederzeit Herr der Situation. Und dieses Ausgeliefertsein, diese Ohnmacht, die Jesus um unseretwillen auf sich nimmt, die bleibt seine freiwillige Entscheidung. Es bleibt seine freiwillige Entscheidung. Ein freiwilliges Leiden. Und darum, weil er den Plan des Vaters kannte, das steht dann in Vers 10. Ja, Gott wollte es so. Gott konnte das Dilemma seiner Heiligkeit und seiner Liebe zu uns, dass er Sünde nicht dulden kann und dich trotzdem retten wollte, nicht anders lösen, als durch dieses tragische Opfer seines eigenen Sohnes, in dem Gott selber kam, in dem sein Arm selber hineingriff in diese Welt und in dein Leben. Und darum hat Jesus das freiwillig auf sich genommen. Und Paul Gerhardt hat diese Freiwilligkeit in seinem wunderbaren Lied zum Ausdruck gebracht, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Wenn Sie das zu Hause heute Nachmittag nochmal nachlesen wollen, Evangelisches Kirchengesangbuch 62. Da beschreibt Paul Gerhardt im Grunde genommen Jesaja 53. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, entsaget allen Freuden. Es nimmt an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht, ich will's gern leiden. Da hat Paul Gerhardt diesen Vers 7 aufgenommen, er litt doch willig. Und dann sagt das Lamm, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will's dir tragen. Das dürfen Sie nie vergessen, wenn Sie das Kreuz sehen. Jesus ist freiwillig dahin gegangen. Er hätte es nicht gemusst, er hat es freiwillig getan. Und während dieser Text nun auf seine Zielgerade kommt, merken wir, wie dieser erschütterte Chor verstummt und Gott selbst wieder das Wort ergreift. Wir können das jetzt nur noch ganz kurz zusammenfassen. Wir werden es an anderer Stelle noch mal ausführlicher darlegen. Aber am Ende zeigt Gott uns diese herrliche Perspektive. Dieses Leiden, ja, das ist ein verachtetes Leiden, Verse 1 bis 3. Dieses Leiden ist ein stellvertretendes Leiden, Verse 4 bis 6. Dieses Leiden ist ein freiwilliges Leiden, Verse 7 bis 9. Und schließlich ist dieses Leiden ein siegreiches Leiden, die Verse 10 bis 12. Ich lese sie noch vor. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen sehen, am besten übersetzen wir hier sehen, und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Und darum will ich ihm die vielen zur Beute gegeben. Und er soll die Starken zum Raube haben. Dafür das, also deshalb, weil, könnte man auch sagen, er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Denken Sie an die beiden Übeltäter, die rechts und links neben ihm hingen. Und er hat auch für all die anderen Übeltäter gebeten. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wissen Sie, was wir hier finden? Hier finden wir eine wunderbare Ankündigung der Auferstehung. Hier steht in Vers 10, er wird seine Nachkommen sehen. Er wird in die Länge leben. Er wird Gottes Plan zum Ziel führen. Und in Vers 11 steht, er wird die Fülle haben, er wird vielen Gerechtigkeit schaffen, er wird sich freuen an denen, die durch sein Opfer erlöst werden. Und Vers 12 steht, er wird die vielen zur Beute haben, ich werde ihm die vielen zur Beute geben. Er wird siegreich sein, er wird auferstehen, er wird seine Gemeinde sammeln, er wird das letzte Wort sprechen. Und Gott schenkt dem Erlöser eine erlöste Schar. Er schenkt ihm seine Brautgemeinde, die er erlöst hat durch sein Blut am Kreuz, wie das Neue Testament dann schreiben wird. Und er schenkt ihm das gerettete Israel, das sich in den letzten Tagen zu Jesus flüchten wird. Und dann steht hier in Vers 11, er wird das Licht schauen. Man kann übersetzen, Schlachter macht das so. Er wird seine Lust sehen. Er wird sich freuen. Er wird jubeln. Er wird voller Glück und Freude darüber sein, wenn er sieht, dass durch seinen Opfertod am Kreuz so viele gerettet wurden. Er wird seine Freude daran sehen, wenn Sie und ich dabei sind. Und wenn er uns sieht und weiß, wir sind seine Geretteten, seine Gemeinde. Und dann steht hier noch, er wird die Starken zum Raube haben. Das heißt einerseits, die Erlösten, die an Jesus glauben, die er rettet, die wird er stark machen. Und wir werden dann, wie das Neue Testament sagt, mit Christus erben. Er wird alles, was er hat, mit uns teilen. Er wird uns, seine Erlösten, stark machen. Aber er wird auch jene Starken zum Raube haben, die sich ihm widersetzen. Er wird alle Mächte, die gegen ihn gekämpft haben, zum Erliegen bringen. Er wird das letzte Wort sprechen. Und es wird dann das geschehen, was Paulus in Philipper 2, Vers 10 und 11 schreibt. Im Namen Jesu des Gekreuzigten werden sich beugen die Knie aller Mächte, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Das wird geschehen. Er wird die Starken zum Raub haben. Und gucken wir zum Schluss, wo liegt der Schlüssel für diese Macht? Warum wird Gott ihm das geben? Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Das ist der Schlüssel. Das Kreuz Jesu ist der Schlüssel seiner Macht. Dass er alles für uns geopfert hat. Dass er sein Leben als stellvertretendes Opfer hingegeben hat. Das ist der Schlüssel. Er wird die Starken zum Raube haben. Und du musst dir überlegen, ob du ein Starker sein willst, der sich zu ihm bekehrt hat, den Jesus stark macht, oder ob du ein vermeintlich Starker sein willst, der sich ihm widersetzt und am Ende unterliegen wird. Was für ein Porträt unseres Herrn. Was für eine Vorwegnahme des Karfreitags mehr als 700 Jahre vorher. Wie viel christliches Vokabular ist hier schon vorweggenommen? Aber nicht nur die Begriffe sind da, sondern die Inhalte. Ich denke, dieses Kapitel ist eine herausragende Bestätigung dafür, dass die Bibel wirklich von Gott inspiriert ist. Ein Ausleger hat geschrieben, die Details, also die Einzelheiten, sind so präzise, dass kein Mensch sie durch Zufall voraussagen und kein Schwindler sie durch Hinterlist erfüllen konnte. Es ist einfach zu überwältigend, es ist einfach zu eindeutig, es ist zu unfassbar. Und so sternenklar tritt uns Jesus selbst aus diesen Versen bei Jesaja hervor. Damit ist die Hauptfrage klar beantwortet, über wen wird hier gesprochen? Aber die andere Frage wollen wir zum Schluss noch beantworten. Wer spricht hier? Wer ist das Wir? Wer ist diese Gemeinschaft, die da plötzlich voller Erschrecken die Erkenntnis gewinnt, wir haben den Messias, den Gott uns als Retter geschickt hat? Wir haben Verbrecher behandelt. Wir haben ihn abgewiesen. Wir haben ihn verurteilt. Wer ist das Wir? Doch darauf gibt uns die Bibel eine klare Antwort. Sie sagt, am Ende der Geschichte wird es einen großen Tag geben. Dann wird Jesus sichtbar wiederkommen auf diese Welt. Dann wird er seine Gemeinde schon längst gerettet haben. Aber dann wird der Rest des dann noch lebenden Israels sich auf einen Tag zu Jesus bekehren. Und Paulus kündigt diesen Tag an. In Römer 11, Vers 25 bis 27, da redet Paulus von diesem Tag am Ende der Geschichte. Da sagt er, Römer 11, ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird dann ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen. Und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Da kündigt Paulus eine kollektive Bekehrung des dann überlebenden Restes Israel am Ende der Zeiten an. Und von diesem Tag, von diesem großen Tag am Ende der Geschichte, spricht auch der Prophet Sacharja im 12. Kapitel. Und Sacharja sagt im 12. Kapitel dazu diese bemerkenswerten Sätze, Vers 10. Er sagt, über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt haben. Da haben wir es wieder. Sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt haben. Und wie werden sie reagieren? Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen, weil sie entsetzt sind, was sie ihm angetan haben. Weil sie entsetzt sind, dass sie diesen Messias, der für sie kam, der für sie alles gab und tat, dass ihre Vorfahren den so brutal ans Kreuz genagelt haben und dass sie ihm auch nicht geglaubt haben. Und dann werden sie erleichtert und dankbar Jesus als ihren Retter begrüßen. Aber sie werden zugleich zutiefst erschrecken. Sie werden zutiefst erschrecken über ihre eigene Geschichte. All diese Rabbis, die nicht rechtzeitig Jesaja 53 gelesen haben. Alle die, die nicht den Weg zu Jesus gefunden haben. Sie werden erschrecken über die Geschichte ihres Volkes. Sie werden erschrecken über die Geschichte ihrer Religion. Dass sie ihn, den Gott, den ihr Gott des Alten Testaments ihnen geschickt hat, über Jahrtausende hinweg abgelehnt haben. Und dann wird Jesaja 53 ihr Bekenntnis sein. Verstehen Sie? Jesaja 53 wird das Bekenntnis Israels sein, wenn es sich bekehrt am Ende. Und dann werden sie mit den Versen, die wir jetzt gelesen haben, ihre Situation verstehen. Und sie werden mit diesen Versen ihre Situation ausdrücken können. Dann wird Israel einstimmen in diese Worte von Vers 1. Aber wer hat dem geglaubt, was uns verkündet wurde? Und wem wurde der Arm des Herrn offenbar? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das wird das Gebet Israels sein an jenem Tag. Das Bekenntnis des geretteten Israels, wenn sie auf das Kreuz zurückblicken, wenn sie über mehr als 2000 Jahre auf das Kreuz zurückblicken und es endlich verstehen, und verstehen, welche Rolle sie und ihr Volk in diesem Drama gespielt haben. Und wissen Sie, darum klingt auch in diesen Versen von Jesaja 53 so ein tragischer Ton mit. Es klingt wie ein Aufschrei. Wir hätten ihn erkennen müssen, aber wir haben ihn nicht erkannt. Es klingt eine tiefe Trauer auch durch diese Verse hindurch. Lesen Sie das nochmal mit diesem Wissen im Hintergrund. Wenn sie erkennen, wie sie sich gegen Gott gestellt haben. Wie konnten wir Jesaja 53 ignorieren? Warum haben wir das nicht mit offenen Augen gesehen? Und wenn ihnen die Einsicht kommt, dass ihre Vorfahren, die Jesus abgelehnt haben, verloren sind. Das gehört ja auch dazu. Wenn sie erkennen, unsere Vorfahren, die den Messias abgewiesen haben, sind nicht gerettet, weil sie den Erlöser mit Füßen getreten haben. Welche Trauer in diesen Versen. Und doch werden sie zugleich beschämt sein und glücklich sein, dass der Herr sich trotz dieser Schuldgeschichte doch über uns erbarmt hat. Ja, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und wenn Sie das lesen, dann werden Sie endlich Paulus verstehen. Dann werden Sie endlich Ihren Landsmann Paulus verstehen, warum Paulus, als ihm das deutlich wurde, sein ganzes Leben fortan auf die einzige Karte Jesus Christus gesetzt hat. Warum Paulus von einem Tag auf dem anderen sagte, ich will mich nicht verlassen auf meine Gesetzestreue, ich will mich nicht verlassen auf mein frommes Judentum, ich will mich nicht verlassen überhaupt auf irgendeine Form von Religiosität, sondern ich verlasse mich nur noch auf Jesus, der sein Leben für mich gab. Und doch, und das soll hier am Ende stehen, ist dieses Wir nicht auf Israel beschränkt, sondern heute schon. Heute schon ist jeder Mensch, sind wir alle hier, von Jesus dazu eingeladen, aufgefordert, dass du dich persönlich in dieses Bekenntnis von Jesaja 53 hineinstellst. Dass du dich persönlich in dieses Bekenntnis hineinstellst, und zwar nicht im Wir, sondern im Ich. Nicht erste Person Plural, sondern erste Person Singular. Kein Mensch kann zu Gott kommen. Keiner kann gerettet werden. Keiner kann in den Himmel kommen, der glaubt, um dieses Bekenntnis herumzukommen. Und darum lädt Gott dich ein, darum fordert Gott dich auf, dich selbst in diese Verse hineinzustellen und das zuzugeben. Ja, er ist um meiner Missetat willen durchbohrt und um meiner Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden hätte mit Gott. Und durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich ging in die Irre wie ein Schaf. Ich sah auf meinen Weg. Aber der Herr warf alle meine Sünde auf ihn. Verstehen Sie, das ist das Geheimnis von Karfreitag. Und das ist unser einziger und völlig ausreichender Trost im Leben und im Sterben. Er starb für mich. Und Sie können in den Genuss dieses Sterbens von Jesus kommen. Sie können das von einer Stunde auf die andere in ihr persönliches Leben hineinbekommen. Sie können ein Teil dieser geretteten Gemeinde werden. Dadurch, dass sie sich ehrlich und aufrichtig in diese Verse hineinstellen und sagen, Jesus, ich gebe es zu und ich danke dir, dass du es für mich getan hast und dass meine Schuld auf dir liegt. Ich glaube dir, bitte rette mich. Und er wird es tun. Amen.